Deutschlandfunk. Das Feature.
Dezember 1860. Lieber Freund, ich habe eine schreckliche Dummheit begangen. Mehr noch, ich beging eine Sünde, als ich dieses Mädchen heiratete, obwohl ich fast zweieinhalb Mal so alt war wie sie. Ich könnte zu meiner Rechtfertigung viele mildernde Umstände anführen. Ich könnte sagen, dass ich sie aus tiefem Elend erlöst habe, dass sie die Frau eines Scheusals, eines sibirischen Kreispolizeichefs geworden wäre, wenn sie mich nicht geheiratet hätte. Aber Fakt bleibt Fakt, Fehler bleibt Fehler und Sünde bleibt Sünde. Als sie dann aber der wahren Liebe begegnete, fühlte ich, dass ich nicht das Recht hatte, gegen sie, das heißt gegen diese Liebe zu kämpfen.
Anarchie der Liebe. Die Familie Bakunin. Ein Feature von Soran Solomon und Hansi Ostinger.
Segnen Sie mich, ich will heiraten. Das Mädchen, das sich bereit erklärt hat, ihr Schicksal mit meinem zu vereinen, ist gebildet, gut, edel. Ich schicke ein Porträt mit. Ihr Vater, Kwiatkowski, dient seit mehr als 12 Jahren dem Goldminenbesitzer Astaschew als Privatsekretär. Er ist ein edler Weißrusse. Seine Frau ist polnisch, aber ohne Hass auf Russland und katholisch ohne römischen Fanatismus. Segnen Sie mich, Mutter, ohne Furcht. 28. März 1858.
Kirchenbuch der Auferstehungskirche der Stadt Tomsk für das Jahr 1858.
Am 5. Oktober wurden getraut der ehemalige Artillerieoffizier Michail Alexandrowitsch Bakunin, orthodoxen Glaubens, erstmals verehelicht, 40 Jahre alt, die adlige Antonina Xaverevna Kwiatkowska, ledig, römisch-katholischen Glaubens, 17 Jahre alt.
Der Küster hat Bakunin irrtümlich 4 Jahre jünger gemacht. Tatsächlich beträgt der Altersunterschied zwischen Michail und Antonia 27 Jahre. Bakunins Freunde fragen sich, warum er überhaupt heiratet. Hat der revolutionäre Vagabund beschlossen, sesshaft zu werden? Hat er sich mit seiner Verbannung nach Sibirien abgefunden? Oder spielt er nur die Rolle des braven Bürgers für die russische Polizei? Und wer ist diese Antonia? Was ist das für eine junge Frau, die ihr Leben mit einem so viel älteren Mann teilen will, der gerade eine Odyssee durch die europäischen Kerker hinter sich hat? Mit einem Mann, dessen Maxime lautet, die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust.
Es gibt im Falle von Bakunin eine Konstante, die sich also durch sein ganzes Leben zieht. Und zwar ist das der Versuch, gegen Herrschaft zu rebellieren, im Sinne einer Vision einer freiheitlichen Gemeinschaftsform. Und das ist etwas, was bei Bakunin sowohl charakterliche Dimension hat, als auch eine analytische Qualität hat.
Wolfgang Eckert, Bakunin-Forscher und Herausgeber seines Gesamtwerkes.
Das ist etwas, was in ihrer Vielschichtigkeit ihn jeweils auf die Barrikaden getrieben hat. Und das ist ein durchaus moderner Charakterzug. Weil die Überlegung, dass Herrschaft, Macht, Staat nicht nur durch Uniformen übertragen wird, also durch Militär, durch Polizei und so weiter, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich eine Rolle spielt. Das ist eigentlich eine ganz moderne Einschätzung, die für das 19. Jahrhundert wirklich was Besonderes ist.
Im April wurde ich nach Tomsk verbracht.
Im April wurde ich nach Tomsk verbracht. Ich lebte dort ungefähr zwei Jahre lang und lernte
eine charmante polnische Familie kennen,
deren Vater in der Goldindustrie arbeitet.
in der Goldindustrie arbeitet.
Ich begann sie täglich zu
besuchen,
bot mich an, die beiden Töchter in französischer Sprache und anderem zu unterrichten, befreundete mich mit meiner Frau, gewann ihr vollständiges Vertrauen, verliebte mich leidenschaftlich in sie. Auch sie gewann mich lieb.
Schreibt Bakunin im Dezember 1860 seinem Freund Alexander Herzen. Nicht nur Bakunins Freunde stehen dieser Verbindung skeptisch gegenüber. Antonias Vater gefällt die Idee gar nicht, seine Tochter einem politisch Verbannten zu geben. Eigentlich war Antonia einem Kreispolizeichef versprochen. Das Tomsker Lokalblatt ist von der Hochzeit begeistert.
Was für ein Bild! Was für eine ungewöhnliche Gruppe. Möglich nur hier bei uns in Sibirien. Der in ganz Europa bekannte Apostel der Zerstörung, neben ihm ein Vertreter des Hochadels, Murafjow, und eine Bürgerstochter aus Tomsk.
Bakunin ist Spross eines alten russischen Adelsgeschlechtes. Der Gouverneur Ostsibiriens, Nikolai Murawjow-Amurski, ist sein Cousin. Dessen Fürsprache stimmte Antonios Vater um. Der Gouverneur verhilft Michail und Antonia auch zur Erlaubnis, Tomsk zu verlassen. Im März 1859 ziehen sie nach Irkutsk. Michail findet Arbeit. Man führt nach außen hin ein normales, bürgerliches Leben. Am 3. Juni 1861 lassen sie in Irkutsk ein Porträt von sich anfertigen. Das einzig bekannte Foto des Paares. Auf dem Bild sitzt Michail entspannt und schaut ins Objektiv. Antonia, an seine Schulter gelehnt, blickt verträumt in die Ferne. Zwei Tage nach dem Besuch beim Fotografen bricht Bakunin in Richtung Osten auf. Alleine.
Am 5. Juni verließ ich Irkutsk und verabschiedete mich von meiner Frau, die im September zu meiner lieben Mutter aufs Land fahren wird und die dann, sobald sie Neuigkeiten von mir erhält, nach London aufbrechen wird,
um mich zu treffen.
Schreibt Bakunin im November 1861 an Alexander Herzen. Und der notiert dazu 4 Jahre später:
Nachdem er sich unter dem Vorwand von Handelsgeschäften bis an den Amur durchgeschlagen hatte, überredete er einen amerikanischen Schiffskapitän, ihn bis zur japanischen Küste mitzunehmen. In Hakodate übernahm es ein anderer amerikanischer Kapitän, ihn nach San Francisco mitzunehmen.
Die Flucht dauert 6 Monate und geht durch die Presse Europas. Bakunin wird zu einer Berühmtheit. Ende 1861 trifft er mit seinen Freunden, den Schriftstellern Alexander Herzen und Nikolai Ogajow, in London zusammen.
14. Juni 1862. Lieber Freund Michel, ich warte auf die Genehmigung, aus Petersburg zu dir zu fahren. Ich weiß nicht, wann wir uns sehen werden. Es ist traurig. Sehr traurig. Aber wir werden uns sehen, koste es, was es wolle. Niemand ist imstande, uns daran zu hindern. Sei versichert, dass es mein starker und unabänderlicher Wunsch ist, mit dir zusammen zu sein und dich möglichst glücklich zu machen, Antonia.
Über Antonia wissen wir relativ wenig, aber wir können bestimmte Aussagen über ihren Charakter indirekt erschließen. Sie hat es ja mit einem Ehemann zu tun, der ein Prominenter war. Und da ist es relativ kompliziert, in einer Beziehung sich nicht zweitrangig vorzukommen oder vernachlässigt. Außerdem war Bakunin revolutionär. Diese Kombination hat wahrscheinlich das Ganze relativ kompliziert für sie gemacht. Aber dass sie damit klargekommen ist, das ist ein Aspekt, aus dem ich schließen würde, dass sie relativ selbstbewusst und eine starke Persönlichkeit war. Ein Großteil der Dinge, die wir über Antonia wissen, ist durch indirekte Überlieferung, also weil irgendwelche Zeitgenossen sich über sie geäußert haben. Und das ist ja ein Problem, was in der Literaturgeschichte auch bekannt ist, dass häufig neben sogenannten großen Männern die Ehefrauen keine Chance haben.
21. Oktober 1862.
Meine liebe, allerliebste Freundin. Die Ungewissheit um dich hat mich gequält.
Du bist immer noch in
Irkutsk. Und du bist noch in Irkutsk.
Keine Angst, meine Freundin.
Hab keine Angst, meine Freundin. Du wirst mit mir nicht wohlhabend leben, aber auch nicht ärmlich. Pfeif auf die, die dir sagen wollen, dass du mich einengen und binden wirst.
Dadurch werde ich freier.
Ich brauche deine Nähe.
Stärker.
Deine Bindung an mich.
Ich liebe dich, Anthony.
Dadurch werde ich freier, ruhiger und stärker.
Unser Leben berichten?
Ich liebe dich, Anthony.
Mit Herzen und Agajov lebe ich in herzlicher Freundschaft wie unter Brüdern.
Wir teilen zusammen Freundschaft
und Leid.
Unter Brüdern.
Rat und Tat.
Wir teilen zusammen Freud und Leid, Rat und Tat. Michael.
Die Freunde Bakunins sehen der Ankunft Antonias weniger euphorisch entgegen. Schon Bakunins Aufenthalt in London ist für sie eine finanzielle Belastung. Für Antonias Reisekosten muss ein Freund aus Russland einspringen. Der Schriftsteller Iwan Turgenjew stellt ihr 2000 Rubel zur Verfügung.
Juni 1862. Mein Herz verzehrt sich nach dir. Ich träume Tag und Nacht nur von dir. Sobald du angekommen bist, werden wir nach Italien gehen. Dort ist es sowohl billiger als auch angenehmer. Und es wird genug zu tun geben.
Antonia landet Ende 1862 erst einmal in Primuchino, auf dem Familiengut der Bakunins unweit von Moskau. Die nächsten zwei Monate verbringt sie im Kreis der Geschwister Bakunin und wartet auf die Genehmigung, Russland zu verlassen. Währenddessen arbeitet Michail in London mit seinen Freunden Herzen und Agarjow an deren Zeitschrift Kolakol, die Glocke. Die publizistische Tätigkeit reicht ihm aber nicht. Mit Hoffnung und Ungeduld schaut er nach Polen. Dort mehren sich die Anzeichen für einen Aufstand.
Aufgrund der Mitteilung, dass mir von höchster Stelle die Genehmigung gegeben worden ist, ins Ausland zu gehen, zu meinem Ehemann, unter der Bedingung, dass ich nicht mehr nach Russland zurückkehren werde, gebe ich diese Unterschrift dafür, dass ich für immer auf das Recht, nach Russland zurückzukehren, verzichte. 18. Februar 1863. Antonia Bakunina.
Am 3. März 1863 erreicht Antonia in Begleitung eines Polizeioffiziers die russisch-preußische Grenze. Sie ahnt nicht, dass Bakunin bereits am 21. Februar London verlassen hat, um sich den Aufständischen in Polen anzuschließen. Die tollkühne Aktion, mit einem Schiff Waffen und Männer von Kopenhagen nach Polen zu schmuggeln, scheitert. Bakunin entscheidet, vorerst in Stockholm zu bleiben. Am 16. Mai meldet sich Antonia bei Bakunins Schwester Tatjana.
Meine liebe, teure Tanjitschka, verzeih mir, dass ich lange nicht geschrieben habe. Vielleicht bin ich schuldig, vielleicht aber auch nicht. In London war ich sehr traurig. Michelle und ich haben uns nicht wie vorgesehen in London, sondern in Stockholm getroffen. Wie wir uns nach einer so langen Trennung aufeinander gefreut haben, das kannst du dir vorstellen, liebe Tanjitschka. Wir haben es hier gut. Michelle arbeitet viel und ich faulenze ein wenig. Erhole mich immer noch von der Reise.
Das nächste halbe Jahr verbringt das Ehepaar Bakunin in Stockholm. Michail knüpft Kontakte, trifft Revolutionäre verschiedenster Couleur, wie auch politische Amtsträger. Selbst der schwedische König lädt ihn zu einer Audienz. Michail und Antonia sind hungrig nach sozialen Kontakten und öffentlichem Leben.
Gnädige Frau, meine Frau hat mir den Auftrag gegeben, Sie und Ihren Herrn Gemahl zum Mittag um 4 Uhr in Hasselbacken einzuladen und ich hoffe, dass Sie es uns nicht abschlagen werden. Ihr Untertänigster M. Bakunin.
Das Ehepaar Bakunin schließt zahlreiche Bekanntschaften, besucht Bälle und die Oper. Im Sommer 1863 ist der Sohn Herzens zu Gast. Gemeinsam machen sie eine Rundreise durch Schweden. Eine Provinzzeitung feiert das Ereignis.
Trotz des trüben Wetters und der drohenden Regenwolken hatte sich auf diese Nachricht hin eine bedeutende Menschenmenge am Hafen versammelt. Die Gäste wurden zuerst zur Kathedrale und von dort aus zum Rathaus gebracht, wo sie ein Mittagsmahl erwartete.
2. September 1863. Meine teure Tanjitschka, dich beunruhigt unser Schicksal, liebe Schwägerin. Wir leben hier bescheiden, aber auch nicht ärmlich, inmitten des königlichen Parks in der Nähe von Stockholm. Neben uns wohnt eine überaus gütige und liebenswerte Familie. Alle sind sehr warmherzig und haben uns wie Verwandte liebgewonnen. Mit den Töchtern gehe ich jeden Morgen zum Baden. Und ich habe schwimmen gelernt. Und zwar richtig. Jetzt springe ich schon kühn ins tiefe Wasser.
In Stockholms Gesellschaft gilt die junge Frau aus der russischen Provinz als charmant und offen. Für die 20-jährige Antonia ist das Leben an der Seite Bakunins eine Einladung und ein Angebot, die Welt zu entdecken.
Mit Freude kann ich seiner Exzellenz mitteilen, dass vor einer Woche Bakunin endlich nach London über Göteborg abgereist ist und beabsichtigt, nach Italien weiterzureisen.
Kabelt am 8. Oktober 1863 der russische Botschafter in Stockholm Daschkow seinem Außenminister nach St. Petersburg.
Meine liebe, gute Natascha, wir waren die ganze Zeit unterwegs. Zuerst fuhren wir nach London und ich dachte, dass ich aus London schreiben werde. Aber es kam so, natürlich nicht ohne mein Verschulden, dass ich die Antwort bis zur Ankunft in Paris aufschob.
Antonia schildert ihrer Schwägerin Anfang 1864 ihr neues, aufregendes Leben.
In Paris aber bin ich in der für mich neuen Welt so herumgewirbelt worden, dass ich sogar der lieben Mamika lange nicht schrieb. Ich war ständig mit netten Leuten unterwegs, die mir von morgens bis abends Paris zeigten. Mal war ich in Museen, dann wieder in Kirchen. Hier aber, soll ich es dir gestehen, war ich einige Male im Theater und ich war begeistert. Lach bitte nicht über mein unnützes Leben, es ist ja nur für die erste Zeit. Und für mich, eine Frau aus Sibirien, die vorher nichts gesehen und gekannt hatte, ist es mehr als für eine andere. Verzeihlich, nicht wahr, Natascha? Morgen fahren wir nach Turin, dann jeweils 2 Tage Mailand und Genua. Von dort Caprera, um uns vor dem Helden zu verneigen, der uns erwartet.
Es ist Giuseppe Garibaldi, der die Bakunins auf der Insel Caprera erwartet. Der Held des Risorgimento, der italienischen Einigungsbewegung, hatte sich nach einer schweren Verwundung auf ein Landgut zurückgezogen. Die Bakunins sind von seinem einfachen bäuerlichen Leben beeindruckt. Sie bleiben 5 Tage auf der Insel. Auch Garibaldi scheint von dem Besuch angetan zu sein und schenkt auch Antonia große Aufmerksamkeit. Für sie organisiert er eigens einen langen Bootsausflug. Bakunin gibt ihr Empfehlungsschreiben mit auf den Weg, die ihm die Türen zu revolutionären Kreisen in Italien öffnen sollten. Einer der Adressaten ist der junge neapolitanische Anwalt und Journalist Carlo Gambuzzi.
Wir werden den ganzen Winter in Florenz verbringen, ich hoffe bis Ende Mai. Dort werden wir ein stilles Leben führen. Michel wird seine Memoiren zu Ende schreiben, die man ihm, wie es scheint, für einen guten Preis abkauft. Und ich werde Italienisch und alles andere, was ich nicht weiß, das heißt alles lernen.
Die Bakunins ließen sich in einer bescheidenen Wohnung weit von uns entfernt in einem neuen südwestlichen Stadtteil nieder. Vom ersten Tag an begannen sie ein äußerst aktives Leben zu führen, freilich ganz auf ihre Weise.
Erinnert sich ein russischer Freund.
Außer an einem bestimmten Abend in der Woche war weder er noch sie jemals zu Hause anzutreffen. Sie gingen von morgens bis spät in die Nacht aus, sehr selten zusammen, da jeder sehr bald sein eigenes Tätigkeitsfeld und seinen Bekanntenkreis hatte.
Kurz nach ihrer Ankunft in Florenz im Frühjahr 1864 gründet Bakunin seine erste revolutionäre Geheimgesellschaft in Italien.
September 1865. Liebe Natascha, im Oktober werden wir nach Neapel weiterreisen, wo wir den ganzen Winter verbringen wollen. Das Leben hier verläuft ruhig und immer gleich. Wir stehen früh auf, Michel duscht sich und setzt sich zum Kaffee trinken und isst Weintrauben. Michel schreibt den ganzen Vormittag und ich lese manchmal oder übersetze aus dem Italienischen ins Französische. Oder aber ich nähe. Um 3 Uhr legt sich Michel hin. Um 4 wecke ich ihn. Um 5 geht er zum Schwimmen und um 6 essen wir Mittag. Um 7 machen wir einen Spaziergang die große Straße entlang Richtung Massa, die wir sehr ins Herz geschlossen haben. Gegen 9 Uhr kommen wir nach Hause und trinken Tee auf der Terrasse, wonach Michel sich wieder an seine und ich mich an meine Arbeit mache. Ich arbeite bis 12, er bis 1 oder sogar 2 Uhr.
In Neapel treffen die Bakunins auf den Mann, den ihnen Garibaldi empfohlen hat, Carlo Gambuzzi. Er ist 28 Jahre alt und entstammt einer bürgerlichen Familie. Sein Vater ist ein hoher Zollbeamter. Carlo ist als Anwalt tätig. Seine politischen Aktivitäten für die Zeitung Il Popolo d'Italia nehmen aber mehr Zeit in Anspruch als sein eigentlicher Beruf. Gambuzzi und die Bakunins sehen sich regelmäßig.
In Neapel habe ich einige Leute kennengelernt, sodass ich hoffe, dass es im Winter nicht langweilig wird.
In Neapel begegnen Antonia und Michail auch der exzentrischen russischen Prinzessin Obolenska, die ihren Mann in Russland verlassen hat und mit ihren Kindern und ihrem Liebhaber in Italien lebt. Um sich versammelt sie einen internationalen Kreis von Revolutionären. Sie bietet den Bakunins an, in ihrem Haus zu wohnen und unterstützt sie auch finanziell. Enrico Malatesta, italienischer Anarchist und Mitstreiter Bakunins, über dessen Verhältnis zum Geld.
Man erzählte, dass Bakunin, der in Neapel mit einer größeren Summe Geldes eingetroffen war, im Augenblick, als die revolutionären Polen nach Neapel flüchteten, ganz einfach die Hälfte dessen, was er hatte, dem ersten bedürftigen Polen, dem er begegnete, gab. Danach die Hälfte der ihm verbliebenen Summe, dem zweiten und so weiter, bis er selbst ohne einen Pfennig dastand, was sehr bald eintraf. Dann nahm er das Geld seiner Freunde mit derselben Selbstverständlichkeit eines Edelmannes entgegen, mit der er sein eigenes ausgegeben hatte.
In Neapel gründet Bakunin eine weitere Geheimgesellschaft, die Internationale Bruderschaft. Kurz darauf erscheint im Il Popolo d'Italia sein programmatischer Text »Revolutionärer Katechismus«. Er gilt als Manifest der anarchistischen Bewegung. Bakunin bezeichnet sich fortan als Anarchist. Carlo Gambuzzi gerät mehr und mehr unter den Einfluss von Bakunins Ideen und wird zu einem wichtigen Mitkämpfer und Freund.
Wir werden in Neapel wahrscheinlich den April überbleiben, sogar bis Ende Mai. Ende Mai werden wir über Florenz in die Schweiz reisen, wo wir den ganzen Sommer überbleiben. Und dann, wohin Gott uns schickt.
Antonia und Michail bleiben ein Jahr in Neapel, bevor sie im Sommer 1867 ihren Wohnsitz nach Genf verlagern. Ihre Mäzenin, Prinzessin Obolenska, war einige Monate zuvor in die Schweiz gezogen. Auch die Freunde Herzen und Orgajow leben inzwischen dort. Anfang September 1867 findet in Genf ein internationales Treffen statt, dem Bakunin große Bedeutung beimisst. Der erste Kongress der Friedens- und Freiheitsliga. Der Philosoph Grigori Virubov begegnet Bakunin dort.
Inmitten der hier versammelten internationalen Demokratie fühlte er sich wirklich in seinem Element. Er organisierte Versammlungen, hielt Reden, verfasste Projekte, Programme, Proklamationen. Sehr genau erinnere ich mich an seinen außerordentlich beeindruckenden Auftritt auf der ersten Sitzung des Kongresses. Am nächsten Tag hielt Bakunin eine glänzende Rede, die wie immer rauschenden Beifall erhielt.
Auf dem Kongress sind viele der führenden Köpfe Europas versammelt, unter anderem auch Garibaldi. Bakunin bildet gemeinsam mit Virubov und Ogajow die russische Delegation. In der italienischen sind viele seiner Freunde vertreten, auch Gambuzzi. Das Hauptziel der Liga ist, einen drohenden Krieg in Europa zu verhindern. Für Bakunin ist dies nur mit einer revolutionären Programmatik zu erreichen. Und er hofft, die bunt zusammengesetzte Organisation davon zu überzeugen. Im Mai 1868 beginnt er mit der Vorbereitung des zweiten Kongresses der Liga. Im selben Monat bringt Antonia den Sohn Carlo zur Welt.
16. Dezember 1869 an Nikolai Agajow. Lieber Freund, ich möchte dir ein für allemal meine Beziehung zu Antosia und ihrem wirklichen Mann erklären. Sie verliebte sich in einen Menschen, der ihrer voll und ganz wert ist. meinen Freund und Sohn im sozialrevolutionären Geiste, Carlo Gambuzzi. Vor 2,5 Jahren kam sie zu mir, um mir zu sagen, dass sie ihn liebt. Und ich gab ihr meinen Segen. Wobei ich sie bat, nicht zu vergessen, dass ich ihr bester und treuester Freund bleibe. Während des Genfer Kongresses wurde Antosia schwanger. Aus Mangel an Vertrauen verbarg sie ihre Schwangerschaft vor mir, litt schreckliche Qualen, log alle an und begab sich, einen Ausflug vortäuschend, in eines der Dörfer bei Vuvet, um dort niederzukommen. Der über meinen Kopf in Kenntnis gesetzte Gambuzzi kam hierher und nahm das Kind mit nach Neapel. Antosia erholte sich wieder und ich hatte noch immer keinerlei Verdacht geschöpft. Im September 1868 kam ich durch Zufall dahinter. Dass ich davon nichts erfahren hatte, war nicht Antosias, sondern Gambuzzis Schuld. Sie wollte mir von Anfang an alles sagen, er aber brachte sie mit Bitten und Forderungen dazu, nicht darüber zu sprechen. In dieser, wie auch in vielerlei anderer Hinsicht, erwies er sich als ihr unterlegen. Erzogen in der Welt der italienischen Bourgeoisie, vermochte er es noch nicht, sich zu befreien vom Kult um Anstand und Ehre. Zu seiner Rechtfertigung sei gesagt, dass er wirklich davor zurückschreckte, mich zu kränken und zu beleidigen. Uns verbindet eine enge Freundschaft. Er steht mir nahe wie ein Sohn. Wie auch immer, als ich die ganze Wahrheit erfuhr, wiederholte ich Antosia gegenüber, dass sie völlig frei sei und bat sie, ohne Rücksicht auf mich, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden. Ob sie nun bei mir bleiben möchte, als meine Frau, nur für die Öffentlichkeit versteht sich, oder ob sie sich von mir trennen will, um in Neapel ganz offen als Gambuzzis Frau zu leben. Sie entschied sich für das Erstgenannte. Wir beschlossen zu dritt, dass alles beim Alten bleiben soll. Der Sohn würde den Winter in Neapel verbringen und im Frühling würde Antosia nach Italien fahren, so als würde sie eine kranke polnische Freundin besuchen, welche im Sommer sterben und Antosia ihren Sohn anvertrauen würde.
Die Liebe spielt in den verschiedenen Abschnitten von Bakunins Biografie eine jeweils unterschiedliche Rolle. Es gibt dazu einen ganz zentralen Brief von 1845, wo Bakunin inzwischen im Ausland seinem Bruder Pavel einen Brief schreibt. Und das liest sich so: Lieben bedeutet die Freiheit, die vollkommene Unabhängigkeit eines anderen zu wollen. Der erste Akt wahrer Liebe ist die vollständige Befreiung des geliebten Objekts. Man kann nur jemanden wirklich lieben, der vollkommen frei ist und unabhängig. Nicht nur von allen anderen, sondern auch und gerade von dem, der ihn liebt und den er selbst liebt. Das ist meine Grundüberzeugung in politischer, sozialer und religiöser Hinsicht. Dies ist auch meine geheime Triebfeder, nicht nur meiner Taten und politischen Bestrebungen, sondern auch, soweit ich es vermag, meines Privatlebens. Denn die Zeiten, in denen man beides trennen konnte, sind längst vorbei.
Der kleine Carlo bleibt vorerst beim leiblichen Vater in Neapel, Antonia in der Schweiz bei Michael. Er ist inzwischen 54, Antonia 28, Carlo Gambuzzi 31.
September 1867. Freunde und Brüder, ich bin im Elend und ihr müsst mir helfen, wenn es möglich ist. Ich bin bis zum Hals verschuldet und mittellos. Vor allem schulde ich der Prinzessin Obolenska etwa 7000 Franken, die selber jetzt Geld benötigt. Schicken Sie mir, was Sie können.
Im Sommer 1868 treten die Eheleute Bakunin in die erste Internationale ein. Bakunin setzt auf diese erste weltweite Arbeiterorganisation große Hoffnungen, denn der Versuch, die Friedens- und Freiheitsliga in seinem Sinne zu beeinflussen, ist gescheitert. Er betätigt sich in der Genfer Zentralsektion der Ersten Internationale. Antonia arbeitet in der Frauensektion und kämpft dort für die Ideen ihres Mannes, was dem ein französischer Mitstreiter im Januar 1869 bestätigt.
Sie glauben, Madame Bakunin sei Gegenstand irgendeiner Opposition in der Frauensektion. Das ist möglich, aber nicht um ihrer selbst wegen. denn in dieser Hinsicht ist sie, und da denke ich, sind sich alle einig, selbstverständlich und zu Recht von allen gern gesehen, sondern, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, ihretwegen. Auf jeder Frauenversammlung versucht sie, ihre Ideen zu verbreiten, wo doch gerade die Frauen fast alle ihre Einstellung gegenüber dem Bourgeois und ihre revolutionären Ansichten fürchten.
Im Frühling fuhr Antosia zu ihrem Sohn nach Neapel und es passierte, was zu erwarten gewesen war und was ich ihr vorausgesagt hatte. Sie wurde wieder schwanger. Sie war verzweifelt. Damals schlug ihr Gambuzzi vor, in Neapel niederzukommen, sich von dem Neugeborenen vollkommen loszusagen, es seiner ausschließlichen Fürsorge zu überlassen und nach der Niederkunft zu mir zurückzukehren, mit dem Sohn der natürlich nur fiktiven verstorbenen polnischen Freundin, unserem Ziehkind. Gegen diesen Vorschlag rebellierte Antosia und erklärte kategorisch, dass sie um keinen Preis und um kein Argument der Welt sich von ihrem Kind lossagen würde. Zwischen ihr und Gambuzzi entbrannte ein Kampf. Ich wurde zum Richter bestimmt. Ich nahm natürlich Partei für Antosia. Antosia wandte sich dann mit folgender Bitte an mich. Ich solle beide Kinder als die meinen anerkennen. Ich überlegte nicht lange und stimmte zu.
Die Ménage à Trois, von der Bakunin seinem Freund Orgaljow frei heraus berichtet, nimmt Formen an. Antonia bleibt noch eine Weile in Neapel, will aber zurück in die Schweiz, bevor das zweite Kind geboren wird. Bakunin verspricht, eine Wohnung in Locarno zu suchen, wo das Leben ruhiger und günstiger ist. Vorerst ist er aber mit einem wichtigen politischen Ereignis beschäftigt. Im September 1869 findet in Basel der vierte Kongress der Ersten Internationale statt.
Nach dem Basler Kongress mahnte mich Antosia zur Eile. Ich kam, wie vereinbart, nach Locarno, suchte eine Wohnung, eine Hausangestellte und telegrafierte Antosia, ich erwarte sie. Mehr als 2 Wochen lang erhielt ich kein einziges Wort einer Antwort. Ich begriff, dass der Kampf zwischen ihnen weiterging. Ich schrieb ihnen einen Hirtenbrief, in welchem ich in deutlicher Form unsere gemeinsame Situation darlegte und ihnen 2 Auswege aufzeigte. Entweder sagt sich Antosia unverzüglich und ein für allemal von der Liebe zu Gambuzzi los, gibt sich mit seiner Freundschaft zufrieden und kommt mit meinem Sohn und meinem zukünftigen Kind zu mir, oder sie bleibt als Gambuzzis vor aller Welt anerkannte Ehefrau in Neapel mit seinen beiden ebenfalls von ihm anerkannten Kindern. Antosia kam. Gambuzzi schlug ihr vor zu bleiben, sie aber lehnte ab. Freundschaftliche Beziehungen zu Gambuzzi bestehen von meiner und von ihrer Seite fort. Die Liebesbeziehung ist beendet. Ich erkenne seine Kinder als die meinen an, ohne ihm sein unbezweifelbares Recht zu verweigern, für ihren Unterhalt zu sorgen und sich gemeinsam mit Antosia ihrer Erziehung zu widmen. Das Leben hier ist billig. Er zahlt 150 Franc monatlich in die gemeinsame Kasse, ich ebenso viel. Ich bleibe bei Antosia, solange mich nicht die Revolution ruft. Dann aber werde ich nur der Revolution und mir selbst gehören.
Im Januar 1870 bringt Antonia in Locarno ihr 2. Kind, eine Tochter, zur Welt. Sie nennt sie nach ihrer Schwester, Sophia. In Locarno führen die Bakunins ein recht dürftiges Leben. Ein russischer Revolutionär schildert einen Besuch bei ihnen.
Ich erinnere mich bis heute sehr deutlich und klar an alles, was ich sah und hörte. So erstaunt war ich über die Armut, in der er und seine Familie lebten. Er hatte eine Wohnung mit 2 Zimmern in der 2. Etage eines 2-stöckigen, sehr kleinen Hauses. Das Ganze war sehr bescheiden. Die Möblierung äußerst einfach. So standen in seinem Zimmer nur ein Bett, ein Tisch, 3 bis 4 Stühle und eine Truhe, in der die Wäsche lag. Sein einziger schwarzer Anzug aus Tuch hing an einem Nagel.
An Carlo Gambuzzi, 30. Mai 1870. Mein lieber Freund, gestern Morgen habe ich eine sehr traurige Antonia vorgefunden. Ihr Bruder ist tot. Ein Bruder, auf den die ganze Familie große Hoffnungen gesetzt hat und dessen Hingabe an die Seinen grenzenlos war. Zum Glück für Antonia lassen die Kinder ihr von morgens bis abends keine ruhige Minute, um sich dunklen Gedanken hinzugeben. Ich arbeite sehr viel und ich liebe dich noch mehr. Dein MB.
Im September 1870 bricht in Lyon ein Aufstand aus. Die Republik wird ausgerufen. Bakunin eilt mit großen Hoffnungen dorthin, obwohl seine Gesundheit angeschlagen ist.
24. September 1870. Lieber Michel.
Ich habe soeben deinen ersten Brief aus Lyon erhalten.
Ich fing schon an, mir ernsthaft Sorgen zu machen. Hier kursierte das Gerücht, dass 30.000 Preußen bereits auf Lyon marschieren. Denn es hat sich ja schon herausgestellt, dass
selbst außergewöhnlichster Mut gegen die Stärke und Kriegskunst machtlos ist, über welche die preußische Armee verfügt.
Die Republikaner haben noch keine Zeit gehabt, gute, disziplinierte Soldaten zu werden. Wenn ihr alle geschlagen seid, was soll dann werden? Ich habe Angst um dich, lieber Michel.
Die Kinder sind bei guter Gesundheit. Galuccio vergisst dich nicht.
Wenn wir beim Spazierengehen Weintrauben kaufen, wickelt er sie fröhlich in ein Taschentuch.
Läuft spornstreichs nach Hause und ruft aber immer wieder Papa, Papa. Aber auch das Wort Bonbon ist von deinem Namen nicht zu trennen.
Bakunins Hoffnung auf eine Revolution wird erneut enttäuscht. Auch der Aufstand in Lyon scheitert. Bakunin kann sich mit dem Schiff über Marseille nach Genua absetzen.
2. Januar 1871, Portemonnaie leer, Antonia 5 Francs gegeben. 3. Januar, kein Geld, von Marie 25 Francs geliehen. 5. Januar, Antonia 20 Francs gegeben. 11. Januar, kein Geld. 13. Januar, kein Geld. 16. Januar, 200 Francs von Gabuzzi bekommen. 18. Januar, 60 Francs dem Metzger bezahlt. 19. Januar, 29. Januar, dem Bäcker 30 Francs bezahlt. Von Madame Franzoni 300 Francs, im Portemonnaie noch 67 Francs. Paris kapituliert.
Am 11. April 1871 greift die französische Armee Paris an, wo die Arbeiter eine Kommune ausgerufen haben. Zwischen dem 21. und 28. Mai, während der Blutwoche, werden mehr als 20.000 Kommunarden niedergemetzelt. Bakunin bleibt in Locarno. Er hat nicht an den Erfolg der Kommune geglaubt. Seine Verbitterung wächst. Die Überzeugung, eine Revolution zu erleben, hat er verloren.
14. November 1871 an Nikolai Agajow. Mein lieber alter Aga, ich habe dir schon lange nicht mehr geschrieben, denn meine Situation ist ziemlich unmöglich geworden und wird von Tag zu Tag schlimmer, weshalb ich dir nichts Fröhliches mitteilen kann. Erstens, meine Frau hat ihren letzten Bruder verloren. Sie und ihre ganze Familie sind verzweifelt. Sie macht sich Sorgen um das Leben ihrer Mutter, ihres Vaters, ihrer Schwestern. Ich bin Tag und Nacht bei ihr, um sie zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass alle anderen Familienmitglieder in Sicherheit sind. Wir haben die letzten 25 Franken ausgegeben, um ein Telegramm an ihre Schwester in Krasnojarsk zu schicken. Zweitens, zu dieser angespannten Situation kommt das völlige Fehlen von Geld und obendrein Schulden, überall.
9. Februar 1872 an Nikolai Argajow. Nikolai Platonowitsch, die Not erdrückt uns. Unsere Vermieterin wird uns kündigen, wenn wir nicht 371 Franken bezahlen. Außerdem haben wir einen Kredit von 300 Franken, den wir bis Ende Februar der Nationalbank zurückzahlen müssen. Sonst werden unsere Sachen gepfändet. Nikolai Platonowitsch, es ist nicht schwer, meine Verzweiflung zu verstehen. Meine Familie ist weit weg. Michelle hat keine Mittel und ich habe 2 kleine Kinder.
Antonia beschließt, zu ihrer Familie nach Sibirien zu fahren. Trotz ihrer Erklärung, nie wieder nach Russland zurückzukehren, erlauben ihr die russischen Behörden die Einreise. Vorher will sie Gambuzzi noch einmal sehen. Sie bleibt 3 Monate in Neapel und wird erneut schwanger.
Trennung. Für wie lange? Für ein Jahr? Für immer?
Nach Antonias Abschied zieht Bakunin nichts nach Hause zurück. Er sucht Gesellschaft und fährt nach Zürich, wo er die nächsten 3 Monate mit einer Gruppe russischer Studenten zusammenlebt. Abends spielt Bakunin für sie seine Lieblingsstücke auf dem Klavier. Beethoven-Sonate Pathetik oder Wagners Tannhäuser-Ouvertüre. Anfang September 1872 tagt in Den Haag der 5. Kongress der Ersten Internationale. Auf diesem Kongress kommt es zum endgültigen Bruch zwischen zwei Lagern, den Anarchisten und den Marxisten. Marx war es schon im Vorfeld gelungen, die Mehrheitsverhältnisse zu seinen Gunsten zu verändern. Bakunin wird ausgeschlossen. Nur eine Woche danach wird im Schweizer Bergdorf Saint-Imier die antiautoritäre Internationale gegründet. Michail Bakunin schreibt über die Abgrenzung von den Marxisten:
Sie versichern, dass allein die Diktatur, natürlich die ihre, die Freiheit des Volkes schaffen kann. Wir dagegen behaupten, dass eine Diktatur kein anderes Ziel haben kann als nur das eine, sich zu verewigen. Und dass sie in dem Volk, das sie erträgt, nur Sklaverei zeugen und nähren kann. Freiheit kann nur durch Freiheit geschaffen werden.
Im Februar 1873 bringt Antonia in Sibirien ihre Tochter Maria zur Welt. Bakunin erkennt auch das dritte Kind als seines an. Die nächsten 1,5 Jahre bleibt Antonia bei ihren Eltern. Im Herbst desselben Jahres kommt ein Freund Bakunins, der junge italienische Anarchist Carlo Caffiero, zu einem größeren Erbe. Die unerwartete Lösung für alle finanziellen Probleme Bakunins scheint nahe zu sein. Gemeinsam kaufen die Freunde die Villa La Baronata am Lago Maggiore. Eine Mitbewohnerin erinnert sich:
Das Leben in La Baronata wurde ganz selbstverständlich nach kommunistischen Grundsätzen gestaltet. Arbeiten und Pflichten wurden möglichst gleichmäßig verteilt. Die Männer arbeiteten im Walde, hackten Brennholz, machten Heu, bestellten den Gemüsegarten. Die Frauen wuschen die Wäsche, kochten, machten den Abwasch und überhaupt alle Hausarbeiten.
Die Bewohner von La Baronata stecken viel zu viel Geld in neue Bauten, die nie fertig werden, aber einen Großteil des Erbes verschlingen. Anfang Juli 1874 kommt Antonia mit 3 Kindern und ihrem Vater aus Russland an. Sie ist der Überzeugung, dass die Villa La Baronata ihrem Mann gehört und dass er in ihrer Abwesenheit die existenziellen Probleme der Familie gelöst hat. Bakunin traut sich nicht, Antonia die Wahrheit zu sagen. Stattdessen flieht er nach Bologna, wo ein Aufstand stattfindet. Er ist alt, krank und mittellos. Er hofft, auf den Barrikaden zu sterben, aber er übersteht das Intermezzo unbeschadet und kehrt nach Locarno zurück.
19. Dezember 1874, Anemio Bellerio. Sophie ist jetzt in Petersburg, wo sie meine Angelegenheiten regelt. Sie wird Anfang März zurückkehren und ich habe allen Grund zur Hoffnung, dass sie mir als eine Art Anzahlung auf das Kapital, das ich von meinen Brüdern erwarte, eine ziemlich beträchtliche Summe mitbringen wird.
Sein Anrecht auf das familiäre Erbe aus Russland ist Bakunins letzte Hoffnung. Er vertraut in dieser Angelegenheit auf Antonias Schwester Sophia. Mit dem Geld, das er noch nicht hat, kauft er eine Villa in Lugano.
29. Oktober 1875. Statt der ganzen Summe, die ich mir erhofft hatte, werde ich nach Einschätzung meiner Brüder nur 2/3 bekommen, von der ich die eine Hälfte in 2 Tranchen im November und Februar erhalte und die andere verteilt auf die nächsten 2 Jahre, sodass ich im November nicht genug haben werde, um den vollen Preis der Villa zu bezahlen. 27. November 1875. Laut Sophies letztem Brief werden wir unser Kapital erhalten, das aber durch einen unglücklichen Verkauf erheblich geschmälert wurde und das durch den allmählichen Verfall des russischen Rubels noch weiter geschmälert wird.
Ende November 1875 stehen Michail und Antonia vor dem Nichts.
25. Januar 1876 an Carlo Cambuzzi. Ich flehe dich an, hilf mir. Rette mich, wenn du es kannst. Ohne dich dabei selbst zu ruinieren oder deinen eigenen Geschäften zu schaden. Denn unter dieser Bedingung möchte ich keine Rettung. 1. Juni 1876. Willst du und kannst du mir 15.000 Franken schicken? Wenn ja, dann mach es sofort oder zumindest in den nächsten 10 Tagen. Je eher das Geld hier eintrifft, desto besser wird sich die Angelegenheit regeln.
Gambuzzi und Antonia beschließen, dass Michail mit ihr und den Kindern nach Neapel zieht. Bakunin stimmt zu, fühlt sich aber schlecht, will zuerst seinen Freund und Arzt Dr. Vogt in Bern besuchen. Vogt weist Bakunin umgehend in ein Hospital ein. Am 6. oder 7. Juli 1876 erreicht Carlo Gambuzzi ein Brief des Komponisten Adolf Reichel.
Mein Herr, Sie haben an Herrn Dr. Vogt einige Zeilen gerichtet, in denen Sie den Wunsch geäußert haben, ausführliche Informationen über die letzten Stunden unseres verstorbenen Freundes Bakunin zu erhalten. Am Samstagmorgen, dem 1. Juli, habe ich ihn um 9 Uhr zum letzten Mal gesehen. Um 11 Uhr war Herr Vogt bei ihm und 4 Minuten vor 12 mittags tat er den letzten Atemzug. Insgesamt schien er mir lebensmüde zu sein. Bakunin ist bei seinen beiden intimen Freunden, Herrn Vogt und mir, gestorben. Wir kannten uns seit mehr als 30 Jahren. Es fehlte ihm weder an Pflege noch Hilfe. Man kann uns einen einzigen Vorwurf machen, nämlich nicht früher seine Familie benachrichtigt zu haben. Madame Bakunin, die sich seit gestern hier aufhält, ist dadurch schmerzlich getroffen worden. Die Beerdigung fand am 3. Juli um 4 Uhr nachmittags statt. Adolf Reichel.
Nach dem Tod Bakunins hat Antonia die Entscheidung getroffen, dass sie zu Gambuzzi nach Neapel übersiedelt. Er scheint sich nach dem Tode von Bakunin von der anarchistischen Bewegung zurückgezogen zu haben und mehr oder weniger ausschließlich als Rechtsanwalt gearbeitet zu haben. Nach der Heirat zwischen Antonia und Gambuzzi in Neapel gab es dann noch ein 4. Kind. Aber interessant sind die 3 Kinder, die also zu Lebzeiten Bakunins von ihm als seine anerkannt wurden. Carlo, Sophia und Marussia. Carlo scheint ein instabiler Typ gewesen zu sein, war spielsüchtig. Es gibt bestimmte Literatur, in der angegeben ist, dass er sich 1905 umgebracht hat. Wenn man genauer recherchiert, war das ein fingierter Selbstmord, um seinen Gläubigern zu entkommen. Daran sieht man, das war so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Die beiden Schwestern, Sophia und Marussia, waren die ersten Schülerinnen, die ein Gymnasium in Neapel absolviert haben. Also das war auch im Hinblick auf Frauenemanzipation in Italien etwas Besonderes. Anschließend haben sie Karriere gemacht als Ärztin und als Chemikerin. Ansonsten hatte Marussia Bakunin noch eine bestimmte wichtige Funktion, was den Nachlass Bakunins betrifft. Zu einem bestimmten kritischen Moment wurde der Gesamtnachlass aufgeteilt in 2 Teile, in einen politischen Nachlass und einen persönlichen. Dieser persönliche Nachlass ist bei der Familie geblieben. Erst im Besitz von Antonia, dann im Besitz von Gambuzzi. Und als Gambuzzi gestorben ist, war Marussia diejenige, die diesen Nachlass betreut hat. Marussia war Chemikerin und hatte gearbeitet an der Universität Neapel. Es gibt Leute, die sie bezeichnen als die Marie Curie Italiens. Und sie hatte ein Arbeitszimmer in der Universität, wo auch der Bakunin-Nachlass lagerte.
Anarchie der Liebe. Die Familie Bakunin. Sie hörten ein Feature von Soran Solomon und Hansi Ostinga.
Als im September 1943 die deutsche Wehrmacht sich aus Süditalien zurückzog, hat sie aus sogenannten strategischen Gründen Teile des Universitätsgebäudes in Schutt und Asche gelegt. Und seitdem ist auch der persönliche Nachlass Bakunins vernichtet.
Es sprachen Julia Schäfle, Jan Mark, Hildegard Meyer, Robin Meissner, Volker Niederfahrenhorst, Ralf Drechsler, Carlos Lobo und Anja Gawlik. Ton und Technik Gunther Rose und Roman Weingart. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bajor. Die Autoren bedanken sich bei Wolfgang Eckhardt für die wissenschaftliche Beratung. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.